SRF 3.
Die EU beschließt weitere Sanktionen gegen Russland. Ob diese zum richtigen Zeitpunkt kommen, ist umstritten. Die USA wollen über Syrien Luftangriffe gegen die IS-Terroristen fliegen. Syrien und Russland warnen davor. Oscar Pistorius erhält im Tötungsprozess gegen ihn nicht die Höchststrafe. Ob er für schuldig oder nicht schuldig befunden wird, das wird erst morgen klar sein. Das Wetter am Abend, lokale Schauer, morgen in der Deutschschweiz zunehmend bewölkt und Regen, sonst sonniger. Info 3 am Mikrofon ist Andi Lüscher. Die EU hat längst entschieden, dass sie Russland weiter bestrafen will für dessen Verhalten im Ukraine-Konflikt. Und nun ist es definitiv, die zusätzlichen Sanktionen treten morgen in Kraft. Mir zugeschaltet ist EU-Korrespondent Oliver Washington. Wie konkret sehen denn diese Sanktionen gegen Russland aus?
Es sind Sanktionen in zwei Bereichen. Zum einen setzt die EU weitere Personen auf die Sanktionsliste. 24 neue Personen sind das. Das sind Personen, welche den Osten der Ukraine aktiv destabilisieren. Für sie gilt in Zukunft, ihre Vermögen in der EU werden gesperrt und sie dürfen auch nicht mehr in die EU einreisen. Und zum anderen weitet die EU die wirtschaftlichen Sanktionen aus. Und hier zu erwähnen sind insbesondere die Sanktionen im Finanzbereich. Da wird es für russische Staatsbanken und auch für russische Staatsunternehmen im Energie- und Rüstungsbereich viel schwieriger zu Geld auf dem EU-Kapitalmarkt zu kommen. Das Ziel dieser Maßnahme ist klar, den finanziellen Handlungsspielraum des russischen Staates einschränken.
Dass es neue Sanktionen gibt, das wusste man schon länger. Warum hat die EU so lange zugewartet, bis sie diese in Kraft setzt?
Es gibt ja insbesondere bei osteuropäischen Ländern Bedenken, vor allem vor russischen Gegenmaßnahmen. Und Russland droht ja auch mit Gegenmaßnahmen. Und deshalb brauchte die EU einige Zeit, um definitiv die Reihen zu schließen. Oder um es etwas weniger nett auszudrücken, es brauchte den Druck der drei Großen, Frankreich, England und Deutschland, bis alle eben die Reihen geschlossen haben. Doch die EU hat eben nun diese Reihen geschlossen und das insbesondere, weil eben das Misstrauen gegenüber Putin einfach zu groß ist. Und man muss sich eben auch überlegen, wenn die EU die Sanktionen nicht in Kraft gesetzt hätte, hätte sie ein Signal der Unentschlossenheit ausgesendet. Sie hätte ihre eigene Rolle geschwächt und das wollte sie offensichtlich nicht.
Auch Bundespräsident Didier Burkhalter hat in seiner Funktion als OSZE-Präsident gestern nochmals in aller Deutlichkeit betont, dass Sanktionen zum jetzigen Zeitpunkt keinen Sinn machen. Wie schätzen Sie das ein? Ist der Entscheid der EU richtig?
Ich würde sagen, der Entscheid der EU ist konsequent. Burkhalter argumentiert ja, dass man einen Frieden nur zusammen mit Russland erzielen könne und dass neue Sanktionen die Verhandlungsbereitschaft Russlands zurückdrängen würden. Burkhalter geht damit implizit davon aus, dass Putin auch tatsächlich Frieden will, dass er tatsächlich die territoriale Integrität der Ukraine akzeptiert. Doch die EU traut Putin eben nicht. Und das trotz Waffenstillstand und trotz Friedensdokument zwischen der Ukraine und Russland. Putin muss aus der Perspektive der EU mit weiteren Taten unter Beweis stellen, dass er eben tatsächlich Frieden will, seine Truppen abziehen, zum Beispiel aus dem Osten der Ukraine. Und um ihn dazu zu zwingen, verschärft die EU die Sanktionen.
Oliver Washington in Brüssel, besten Dank. Wie steht es eigentlich um die Französischkenntnisse unserer Parlamentarier?
Ça va, je parle français, mais si je dois parler, c'est un peu compliqué, c'est plus difficile pour moi.
Mehr dazu gleich nach den Nachrichten mit Daniel Hubacher.
In Russland steckt offenbar ein weiterer Lastwagenkonvoi an der Grenze zur Ukraine fest. Die Lastwagen mit rund 2000 Tonnen Hilfsgütern stünden an der Grenze im Gebiet Rostow, weil ein vereinbarter Plan mit der Ukraine nicht umgesetzt wäre. Das sagte laut Nachrichtenagenturen ein Sprecher des russischen Zivilschutzes. Die in Syrien festgehaltenen 45 UNO-Blauhelm-Soldaten sind nach rund 2 Wochen freigelassen worden. Das hat die UNO bestätigt. Kämpfer der radikal-islamischen Al-Nusra-Front hatten die Blauhelm-Soldaten von den Fidschi-Inseln Ende August auf den Golanhöhen in ihre Gewalt gebracht. Nach Angaben der UNO sind alle Soldaten in guter Verfassung. Zu den Umständen der Freilassung liegen bisher keine offiziellen Angaben vor. In Südafrika hat die Richterin im Prozess gegen den Paralympic-Sportstar Oscar Pistorius die Urteilsverlesung unterbrochen. Sie will morgen Freitag verkünden, ob der Sportler schuldig gesprochen wird. Zuvor hatte sie erklärt, Pistorius werde nicht wegen Mordes verurteilt. Er habe in der Tatnacht fahrlässig gehandelt. Pistorius hatte im Februar 2013 seine Lebenspartnerin im Badezimmer erschossen. Er beteuert, einen Einbrecher vermutet und in Panik geschossen zu haben. Die Staatsanwaltschaft dagegen wirft Pistorius vor, er habe seine Partnerin nach einem Streit vorsätzlich getötet. Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer sollen bei der PostFinance ein Konto für den Zahlungsverkehr eröffnen dürfen. Das will der Nationalrat. Er hat eine entsprechende Motion von SVP-Nationalrat Roland Büchel mit 126 zu 53 Stimmen unterstützt. Auslandschweizer hätten immer mehr Schwierigkeiten, in der Schweiz ein Bankkonto zu unterhalten, argumentiert Büchel. Viele bräuchten aber ein Schweizer Konto, etwa für den Abschluss einer Krankenversicherung oder während der Ferien zu Hause. Das Anliegen geht nun an den Ständerat. Der Bundesrat hatte sich dagegen ausgesprochen. Der Schauspieler Joachim Fuchsberger ist nach längerer Krankheit 87-jährig gestorben. Das teilt seine Frau mit. Joachim oder Blackie Fuchsberger, wie er auch genannt wurde, war bekannt geworden als Kommissar in den Edgar Wallace-Verfilmungen der 60er Jahre. Er moderierte aber auch Talkshows und die ARD-Quizshow «Auf los geht's los». Und hier die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index liegt bei 8.826 Punkten plus 0,1%. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,4%. Der Euro wird zu 1.2091 gehandelt und der Dollar zu 93,47 Rappen.
Info 3 Abend.
Parlez-vous français? Und schon werden die meisten Deutschschweizer erst einmal rot im Gesicht. Der kantonale Lehrerverband will das ändern. An der Schule soll als erste Fremdsprache eine der Landessprachen unterrichtet werden, also zum Beispiel eben Französisch. Auch Politiker äußern sich gerne zu diesem Thema. Deshalb wollten wir wissen, wie steht es eigentlich bei den Politikern so mit dem Französisch? Nicoletta Cimino hat sich im Bundeshaus umgehört.
Wenn nach Wahlen und Abstimmungen die Kameras und die Mikrofone laufen, dann haben in welchen Fernseh- und Radiosendern auch die Politiker einen Auftritt, die es sonst medial selten über den Rüstigraben schaffen, Deutschschweizer nämlich.
Mais c'est possible qu'il va faire le référendum.
C'est la question, le Gripen est-il un projet nécessaire ou pas?
Je pense que la plus grande difficulté qu'on a dans ce pays est que le prix du bière est trop haut.
Das tönt jetzt vielleicht nicht nach Molière und Voltaire, sondern eben nach den Nationalräten Candinas, Fischer und Chappet. Aber es wird verstanden. Nur, was passiert eigentlich, wenn keine Mikrofone in der Nähe sind, wenn es ums Eingemachte geht? Die politische Knochenarbeit wird ja nicht vor laufender Kameras gemacht, sondern hinter verschlossenen Türen. Und dort gibt es keine Simultandolmetscher, die bei Unklarheiten helfen würden. Das werde dann manchmal halt schon schwierig, weiß der Bündner Nationalrat Martin Schmid und gibt sich selbst kritisch.
Je ne parle pas très bien le français parce que je suis des grisons.
Und darum sei ihm als Bündner das Rätoromanisch und das Italienisch wohl näher. Nationalrätin Barbara Gysi aus dem Kanton St. Gallen kann, so sagt sie, weniger gut Französisch, als sie möchte.
Ça va, je parle français, mais pas très bien.
Zwar habe sie nach ihrer Wahl in den Nationalrat vor 3 Jahren in Paris einen Französischkurs besucht, aber das sei nicht genug, sagt die SP-Frau. Was Gysi gemacht hat, einen Sprachkurs, stünde eigentlich auch allen anderen National- und Ständeräten offen. Jeder von ihnen hätte nämlich nach Auskunft des Parlamentsdienstes pro Jahr 2'000 Franken zugute für diese Art Weiterbildung. Aber nur die wenigsten machen davon Gebrauch. Auch er nicht, der Walliser CVP-Ständerat René Immoberdorf. Zerknirscht antwortet er auf die Frage, ob er gut Französisch spreche.
Oui, un peu, mais pas beaucoup. C'est...
Dass es wegen bescheidener Fremdsprachenkenntnisse in den eidgenössischen Räten zu Fehlentscheiden kommen könnte, glaubt Immoberdorf nicht. Denn da gäbe es immer eine Kollegin oder einen Kollegen in der Nähe, der helfen könne bei der Übersetzung. Die Politiker im Bundeshaus können also nicht besser oder schlechter Französisch sprechen als der Rest der Bevölkerung. Und genau wie im Restaurant, an der Ladenkasse oder auf der Straße, wenn man gar nicht mehr weiter weiß in der anderen Sprache, tut es vielleicht auch einfach mal Humor und Freundlichkeit. Das beweist Ständerat Immoberdorf.
Merci bien.
Merci aussi à vous.
Info 3 Abend.
US-Präsident Obama hat der Terrororganisation Islamischer Staat endgültig den Kampf angesagt. Er sagt aber genauso deutlich, dass es keinen Alleingang der Amerikaner gebe. Die wichtigste und vielleicht auch schwierigste Aufgabe für Obama wird es deshalb sein, eine internationale Koalition zu schmieden. Ich habe mit dem Islamwissenschaftler und Politik- und Wirtschaftsberater Michael Lüders gesprochen. Die IS-Terroristen befinden sich hauptsächlich in Irak und Syrien. Wenn man die Nachbarländer dort anschaut, Saudi-Arabien, Iran, die Türkei, Israel, wen sollte Obama unbedingt mit ins Boot holen?
Idealerweise würde Obama alle Beteiligten mit ins Boot nehmen, allen voran auch den Iran. Aber genau das hat er nicht getan, denn der Iran gilt in den USA noch immer als Feind. Im Augenblick setzt Obama vor allem darauf, mit den sunnitischen Staaten, allen voran den Golfstaaten, insbesondere mit Saudi-Arabien, sich ins Benehmen zu setzen.
Eine schwierige Ausgangslage kommt ja noch hinzu, dass die Staaten sich gegenseitig kritisieren, Iran etwa Saudi-Arabien und umgekehrt. Ist es überhaupt realistisch, dass diese Länder Seite an Seite gegen den Islamischen Staat kämpfen?
Das ist in dieser Form nicht vorstellbar, denn die Interessen sind sehr diffus. Die Golfstaaten selbst sehen im Islamischen Staat einen Feind, den sie bereit sind zu bekämpfen. Insoweit sitzen sie mit der amerikanischen Regierung in einem Boot. Aber es gibt viele einflussreiche saudische und andere Geschäftsleute, auch religiöse Stiftungen, die im Islamischen Staat einen Bollwerk sehen gegen den ihnen verhassten schiitischen Iran, gegen die ihnen verhassten Schiiten generell. Insoweit hat der Islamische Staat nicht zu befürchten, dass er nicht unterstützt werden wird von wohlhabenden Golfarabern. Und vergessen wir nicht, dass der Islamische Staat ja nicht allein eine Terrororganisation im engen Sinne des Wortes ist, sondern mittlerweile eine fast schon Kultorganisation ist unter vielen Dschihadisten in allen Teilen der islamischen Welt. Er wirkt wie ein Magnet und in den Gebieten, die der Islamische Staat kontrolliert, erhebt er Steuern, hat er die Wehrpflicht eingeführt und versucht er als Staat zu agieren. Das alles macht es sehr, sehr schwer, diese Organisation zu bekämpfen.
Kommt noch ein weiteres Problem dazu. Obama sagte ja, er wolle auch Luftangriffe gegen die IS-Kämpfer in Syrien fliegen, ohne Erlaubnis des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad. Kann das gut gehen?
Auf Dauer wahrscheinlich nicht. Die syrische Regierung lässt natürlich die Amerikaner gewähren. Sie hat auch gar keine andere Wahl. Sie kann diese Angriffe nicht aufhalten. Im Stillen freut sich Bashar al-Assad, der syrische Präsident, natürlich, dass die Amerikaner ihm den Gefallen tun, seine größten Feinde zu bekämpfen. Um genau dieses zu vermeiden, hat die Regierung Obama angekündigt, auch die sogenannte gemäßigte syrische Opposition gegen die syrische Regierung zu bewaffnen und zu unterstützen. Aber bislang hat niemand es vermocht, diese gemäßigte syrische Opposition genau zu benennen. Deswegen wird es auch schwierig werden, den Islamischen Staat zu bekämpfen, ohne mit Bashar al-Assad zusammenzuarbeiten. Man braucht Bashar al-Assad, um den Islamischen Staat effizient zu bekämpfen.
Nahost-Experte Michael Lüders. Das war Info 3, verantwortlich heute Andi Lüscher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.